Warst du im Einsatz für deine Datensouveränität?
Hallo und herzlich willkommen beim Das Who Podcast. Wir sind Rechtsexpertinnen und sprechen in jeder Folge über Datensouveränität, abgekürzt Das Who. Ich bin Carina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte.
Ich bin Aline Weibler und angehende Juristin.
Wir beschäftigen uns in unserem Büro täglich mit Datenschutz und haben dabei gemerkt, dass wir oft ähnliche Fragen gestellt bekommen, wie zum Beispiel, wieso ist es so, dass wenn ich mit meiner besten Freundin über WhatsApp über Alpakas schreibe, dass ich dann bei Facebook Werbung für Alpakasocken angezeigt bekomme?
Ja, ich war neulich auf der Suche nach einem Schmuckstück, das ich gravieren lassen wollte und habe parallel mit meinem Papa auf WhatsApp geschrieben und plötzlich wurde mir dann das Schmuckstück, das ich mir ausgesucht hatte, mit seinem Namen angezeigt und das war schon etwas gruselig.
Und genau solche Beispiele aus dem Alltag möchten wir in unserem Podcast besprechen und natürlich spielt Dasu bei all diesen Themen immer eine wichtige Rolle.
Genau, jeden Monat sprechen wir dann über ein anderes Datenschutzthema, vielleicht solche, die wir selbst erlebt haben, aber auch mit Tipps, wie man sich besser schützen kann.
Heute wollen wir über den Spion in unserer Tasche sprechen, unser Handy.
An sich ein praktischer Alltagshelfer, der auch nicht mehr wegzudenken ist, aber weil sie wirklich immer bei uns sind, muss man sich schon die Frage stellen, wie viel sie eigentlich mitbekommen.
Deshalb sprechen wir heute mit einem absoluten Insider der IT-Branche darüber. Helmut Spudig war jahrelang Chef des IT-Ressorts bei der Tageszeitung Der Standard und Unternehmenssprecher von Magenta Telekom in Österreich. Er ist Autor des Buches Der Spion in meiner Tasche.
Eines der Themen wird dabei sein, wie viel Geld man uns theoretisch zahlen müsste, damit wir auf bestimmte Dienste wie Facebook, Instagram und Co. verzichten würden.
Ja, wie viel Geld müsste man dir eigentlich zahlen, Aileen, damit du zum Beispiel auf Facebook verzichtest?
Also um ehrlich zu sein, gar nicht so viel, weil ich über die Feiertage einen Digital Detox gemacht habe und es auch glücklicherweise seitdem geschafft habe, meine Bildschirmzeit drastisch zu reduzieren.
Ja, das ist natürlich sehr cool. Ich gehöre leider zu den Leuten, die extrem viel über dem Handy hocken und wahrscheinlich eine sehr hohe Screentime haben. Wahrscheinlich ist da Hopfen und Malz bei mir schon verloren. Aber wir sprechen auch noch über andere Themen, wie zum Beispiel über den Sturm auf das Kapitol und wie sich die Täter dort eigentlich selbst überführt haben.
Genau, und in diesem Zuge auch darüber, wie Apps wie Pokémon Go, FaceApp und TikTok, was die so mit unseren Daten anstellen.
Steigen wir doch gleich ein. Herr Spudig, was ist für Sie denn das Who?
Nun, das ist einfach erklärt, über unsere Daten verfügen andere und wir selten. Um es mal so zu sagen. Also andere heißt, dass Facebook diese Daten sammelt oder dass Google diese Daten sammelt und viele, viele andere Apps. Also das sind nur die prominenten Eisbergspitzen, obwohl es sind auch die größten, das muss man dazu sagen. Und wir selbst haben dazu nur begrenzt Zugang. Also wir können Auskunft verlangen, aber wir könnten sie nicht, wenn wir sagen, ah, das ist interessant, das würde ich gern weiterverwenden, wir könnten nicht darüber verfügen, um es woanders weiterzuverwenden. Das ist jetzt natürlich ein schwieriges Thema, denn natürlich wäre es eine Illusion, so wie wir auch als Individuen eben in unserer Selbstständigkeit und Autonomie auf Regeln, auf Hilfe von anderen etc. angewiesen sind. Also wir sind in dem Sinn, wenn wir nicht Einsiedler und in dieser Kategorie unterwegs sind, sind wir immer in einem sozialen Netz eingebunden. Aber wir denken doch, dass wir über unser Leben im Großen und Ganzen verfügen. Und das sollte auch bei den Daten der Fall sein. Und da gibt es auch interessante Ansätze. Tim Berners-Lee, also wenn man so will, einer der wesentlichen Erfinder des World Wide Web, des Internets, wie wir es heute verwenden, hat eine Firma, ein Startup gestartet, wo es darum geht, dass man eben seine eigenen Daten deponiert, selbst darüber verfügt und man kann freigeben, dass jemand anderer auf bestimmte Daten zugreift. Also Beispiel Gesundheit, der elektronische Gesundheitsakt, über den immer viel diskutiert wird, der in Österreich nicht wirklich realisiert ist, seit 12, 15 Jahren nicht, würde dann nicht bei einer Gesundheitsbehörde gespeichert sein, sondern würde in diesem System unter unserer Verfügung gespeichert sein. Und wir können dann einen Arzt oder ein Spital oder wer immer es benötigt, ermächtigen, darauf zuzugreifen oder bestimmte Aspekte zuzugreifen.
Das klingt wirklich gut.
Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich habe Zahnarzt gewechselt, weil mein Zahnarzt in Pension ging. Die Daten sind alle beim Zahnarzt. Ja. Ja, das sind nicht einmal elektronische Daten, weil der hat das aufgeschrieben in seiner Datei. Wir verfügen über unsere Daten nicht. Also alle Ärzte verfügen über unsere Daten, verstreut. Wir haben sie nicht. Ja, also nur im seltensten Fall kriegt man dann Diagnosebefund und Ähnliches. Und insofern, das ist gemeint mit Datensouveränität. dass die Speicherung dieser Daten unabhängig von den Unternehmen erfolgt und die Freiheit damit bei uns liegt und wir können entscheiden, wo wir Daten weitergeben. Ein erster Schritt dazu ist, dass sie Daten transportabel machen. Wir zumindest diese Daten in einem elektronisch transportablen Format anfordern können und dann weiterverwenden können, wenn das der Fall ist. Das wäre ein großer erster Schritt, aber natürlich wahnsinnig viel an Standardisierung und Schnittstellen und dergleichen dahinter. Also da sind wir, das ist schon ein großes Ding. Also das wird nicht von heute auf morgen passieren.
Das fand ich auch sehr spannend. In Ihrem Buch haben Sie auch über Ablösesummen geschrieben. Da haben Sie mehrere Summen genannt, was man Leuten zahlen müsste, damit ihre Daten verkauft werden.
Die Frage war, was müsste man einem Benutzer bezahlen, damit er darauf verzichtet, einen bestimmten Dienst zu verwenden? Ja? Mit anderen Worten, wie viel müsste ich ihnen bezahlen, damit sie Zoom jetzt nicht verwenden? Das war jetzt gerade unsere Rettung. Wir würden wahrscheinlich durchaus, und natürlich im Umkehrschluss kann man sagen, wenn man mir zahlt, dass ich Zoom nicht verwende, dann würde ich vielleicht ähnlich viel ausgeben, damit ich es verwenden kann. Und ja, die interessante Geschichte ist, dass Facebook, also in dieser Skala müsste man einem Facebook-User ungefähr $580 im Jahr zahlen, damit er Facebook verzichtet. Ein YouTube-User schon deutlich mehr mit $1,173. Aber interessant ist, und da sieht man halt, wer der wirklich große Konzern ist in dem Zusammenhang, einem Google-User müsste man $17,530 bezahlen, damit er ein Jahr darauf verzichtet. Also damit, davon kann man leben eigentlich. Daraus kann man natürlich nicht schließen, dass die Menschen dasselbe zahlen würden, um es zu benutzen. So würde es nicht funktionieren. Ja. Aber es zeigt Wertigkeiten und es ist ein Versuch, sich diesem Thema zu nähern. Es gibt ja das sogenannte Freemium-Modell, also wo ein Dienst bestimmte Basis gratis anbietet, aber dann Komfort, neue Möglichkeiten etc. zu bezahlen sind. Das sind ja ganz gut geübte Einstiegsmodelle in günstige Dienste. Und ich glaube natürlich, dass wir für Google in so einem Freemium-Modell durchaus zahlen würden. Also wenn mir mein Mobilfunkvertrag und mein Internetvertrag 50 Euro im Monat wert sind, Hausnummer jetzt ein bisschen, weil das ja sehr unterschiedlich sein kann, dann würde ich wohl auch, sage jetzt einmal, 20, 30 Euro für Google ausgeben, wenn nicht sogar mehr. Ne? Wenn dafür die Garantie ist, dass Google kein Brösel von mir aufsammelt. Ne? Das wäre das Gegengeschäft.
Wenn Sie ganz ehrlich sind, hängen Sie viel über Ihrem Handy eigentlich, so tagtäglich? Gucken Sie da alle paar Minuten drauf oder können Sie das auch mal beiseite legen? Wie ist Ihre Screentime quasi?
Naja, meine Screentime ist da hoch. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist ja in sich kein Indikator. Also das wäre so wie zu sagen, wie hoch ist Ihre Screentime beim Bücherlesen? Also wenn ich Ihnen sage, ich lese 5 Stunden am Tag ein Buch oder eine Zeitschrift, sind Sie dann besorgt, dann würden Sie sagen, nein, warum? Wenn ich aber sage, ich schaue 5 Stunden am Tag aufs Handy, dann löst das Alarmglocken aus. Also insofern muss man sagen, was macht man damit? Also beispielsweise für mich hat es in der Früh alle Zeitungen als physisches Teil abgelöst und gibt mir aber dafür eine enorme Bandbreite an Informationen, wo ich zum Frühstück und danach, wo ich mir ein bisschen Zeit dafür nehme, also da stecke ich sicher mal eine halbe Stunde vor dem Handy, weil das ist halt auch von der Größe des Bildschirms und dergleichen dafür schon wunderbar geeignet. Und lese mal morgen Nachrichten, schauen wir mal das durch. Da muss man aufpassen, weil die Screentime nicht an sich ja das Thema ist, sondern was machen wir an der Stelle. Und das, was natürlich das wirklich Störende ist, und da bin ich selbst auch gemischt, ist die permanente Unterbrechung durch kleine Dinge.
Ja, ich kenne das gut.
Also ich komme nur aus einer Generation, wo man mir sozusagen in der Sozialisation meines Berufslebens gesagt hat, dass man für Telefonate nicht immer gleich erreichbar ist. Und da gibt es ein Sekretariat und dann gibt es bestimmte Zeiten und dann wird zurückgerufen und dann konzentriert man sich stundenlang auf irgendeine Arbeit. Das ist heute alles nicht mehr so. Zu meinem Geschäft gehört es, die viele Telefon-Handynummer von, ich sage jetzt einmal, wichtigen Menschen zu haben. Das ist ein bisschen ironisch jetzt gesagt. Und dass man diese Telefonnummern einfach weitergibt und verfügbar wird, bis hin auf die Unternehmensspitzen von großen Unternehmen. Und das, was wir, glaube ich, nicht wissen, ist, was eigentlich in dieser Art von Unterbrechung passiert. Ist es wirklich so ein Thema? Werden wir flexibler und können schneller umschalten? Also man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, das sind ja auch Dinge, die Menschen erfunden haben, weil sie damit ein Problem gelöst haben. Also es ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Und Messaging hat eine Funktion. Wir telefonieren dafür übrigens sehr viel weniger. Ich sehe das ein bisschen agnostisch. Aber eine der Ratschläge, die ich habe, ist, dass man sich gut überlegt, welchen Apps man die Benachrichtigung am Bildschirm erlaubt. Weil das sind die Unterbrecher. Also vielleicht wollen Sie Ihrer Nachrichten-App das erlauben, je nachdem, wie Sie Nachrichten benutzen oder auch nicht. Aber Sie wollen es nicht der Wetter-App zu erlauben oder Sie wollen es nicht YouTube erlauben oder sonst wem. Also das sollte man sich anschauen, glaube ich, wie man damit umgeht.
Ja. Sie haben von einem total interessanten Projekt geschrieben, auch in Ihrem Buch, das genau sich mit Screentime beschäftigt, Human Screenome. Was ist das eigentlich? Ich habe das Wort nämlich das erste Mal gehört und finde das total spannend.
Naja, es ist auch ein wahrscheinlich im Zuge dieses Projekts entstandenes Wort. Das ist die Stanford University, die hier studiert. Also sie machen sinngemäß mit Hilfe einer eigenen Software alle 5 Sekunden einen Screenshot. Dadurch kann man sehen über den Tag, das sind ja dann viele, viele tausende Screenshots für den Tag, und die kann man dann so wie ein Genom, das ist die Ableitung, das Wortspiel, das hier drinnen steckt, man kann das sequenzieren. Also man kann zum Beispiel eine bestimmte Farbe teilt man Social Media zu, eine andere Farbe teilt man Messaging zu, eine weitere Farbe teilt man Büchern zu oder Lernsoftware und Ähnlichen und so weiter. Und man kann dann beobachten, was für ein Screenome, also so quasi DNA-artig Profil entsteht für die Nutzung eines Geräts. Also man kann es sehen über den Tagesablauf, man kann es sehen über größere Zeiträume, man kann es vergleichen. Also Sie könnten beispielsweise, nehmen wir mal an, Sie machen das in einer Schulklasse von 14-Jährigen und wird reden jetzt nicht über das Datenthema, weil das geht momentan ja alles nur, Gott sei Dank, weil die Menschen zustimmen. Aber Sie könnten dann sehen, wie sich in dieser Schulklasse, ob die alle gleich sind, also ob die alle dasselbe Muster haben oder ob es unterschiedliche Muster gibt und wie sich das vergleicht. Also das ist die Idee, die dahinter steckt. Und man muss schauen, was da rauskommt. Das ist natürlich eine sehr momentan noch sehr avantgardistische Idee, das so zu erforschen. Aber sie erforschen sinngemäß, damit die Beobachtungsmuster und die Interaktionsmuster auf einer sehr genauen Ebene über die Inhalte am Smartphone.
Total spannend. Auf der Seite der Wissenschaftler kann man sich auch angucken, wie sein Screenome aussieht, genau in diesen bunten Sequenzierungen. Das ist wirklich ganz spannend zu sehen, was andere Leute eigentlich so mit ihrem Handy alles machen. Und Sie haben recht, Screentime ist nicht immer Screentime. Das hat man in diesen Beispielen auch gut gesehen. Herr Sprude, ich habe mal eine ganz andere Frage. Wo waren Sie gestern Abend eigentlich? Tja, das ist eine beliebte Frage aus Krimis, oder?
In Zeiten des Lockdowns ist das leicht zu beantworten. Ich war zu Hause.
Genau.
Tatsächlich würde ich im Zweifelsfall vermutlich, also ich habe Google aktiviert, ich habe es nicht abgeschalten. Für sich entscheiden übrigens viele, wissen das gar nicht. Sie können alle diese Daten bei Google anschauen, was über sie gespeichert wird, und sie können ihre Zustimmung geben zu Datenspeicherungen, zum Beispiel, wo sie sich bewegen und so. Ich glaube, ich habe das auf 6 Monate eingestellt. Für diesen Zeitraum könnte ich nachschauen. Es ist nicht ganz präzise, aber es ist doch eine sehr gute Erinnerung. Und natürlich weiß ich, wenn ich in den Kalender reinschaue, das ist wahrscheinlich die größte Hilfe, würde ich das herausfinden. Jetzt muss man immer denken, das sind alles Daten, die andere auch haben, nämlich alle die, die diese Apps betreiben. Und wir reden natürlich über Google nicht nur beispielhaft, sondern auch, weil es ein Solitär in der Frage ist. Es gibt seit 15 Jahren den sogenannten Sensor Vault, also den Sensoren-Tresor, den man sich vorstellen fast muss wie den Dagobert Duckschen Geldspeicher. Das sind alle ihre Daten, soweit sie nicht ihnen das untersagt haben oder verhindert haben durch eine entsprechende Nutzung, die dort drinnen über sie liegen. Also das sind, wenn sie ein Google-Handy benutzen, dann sind es alle diese Daten, die Google auf dem Handy erfassen kann. Wenn Sie ein Apple-Handy benutzen, aber trotzdem wahrscheinlich mindestens 3 oder 4 Apps von Google drauf haben, immer noch jede Menge Daten, die auf diesem Weg kommen. Die Webseiten, die Sie besuchen, soweit sie eingeloggt waren, keinen Blocker verwendet haben und dergleichen, wird dort alles gespeichert. Und insofern natürlich ist das für jede Polizeibehörde, die nachforscht, oder jeden anderen, um es mal so zu sagen, ein unglaublicher Schatz. Ein Schatz, der auch mit Problemen behaftet ist. Also das Beispiel, das ich auch nenne, ist ein Kriminalfall, wo man glaubte, den Täter zu haben, bis man draufgekommen ist, dass der sich ein Handy ausgeborgt hat und auf diesem Handy eingeloggt war. Das heißt, diese Person gab es für Google an zwei Orten. Physisch nicht können ist für Google prinzipiell möglich. Übrigens können sie auf die Art und Weise auch falsche Spuren natürlich legen, wenn sie kriminell bewusst unterwegs sind. Also das heißt, das ist auch täuschbar, sobald wir die Kenntnis haben. Aber das sind die Daten, die auf diesem Handy vorhanden sind. Und jetzt, je nach Player, jetzt würde ich Google soweit erwarten, dass die nicht ohne richterliche Beschlüsse und dergleichen an solche Daten herausgeben.
Ja.
Interessanterweise haben die Polizeibehörden erst vor ein paar Jahren entdeckt, dass sie hier eine Möglichkeit haben. In Österreich beispielsweise ist mir das noch nicht untergekommen. Also es gibt meines Wissens noch keinen Fall, wo durch richterlichen Auftrag Google aufgefordert wurde, das zu tun. Für Deutschland würde ich mich das nicht trauen zu sagen, aber wahrscheinlich hätten wir darüber in Medien irgendwann gelesen, weil es wird ja dann im Zuge von Verfahren bekannt. Ja. Das sind die Dinge, die hier sind. Und natürlich, dann gibt es halt Akteure, die, ich sage jetzt immer, die viele Schnüffler sind nicht die großen Bösen irgendwo, sondern sind oft eifersüchtige Partnerinnen und Partner, sind irgendwie Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern misstrauen, und die mal schnell aufs Handy schauen. Und darum gehört für mich so Dinge dazu, wie immer einen Code haben, immer einen kurzen Intervall für den Sperrcode haben. Ich glaube, darüber oder eben zum Beispiel, dass eine Mitteilung am Handy-Display nicht angezeigt wird, wenn es nicht offen ist. Also dieses kennen wir mittlerweile aus 100 Tatorten und Soko irgendwas. Message kommt herein und dann schaut irgendwie der Ehemann, der eifersüchtige, gewalttätige auf das Handy und sieht, wer hier schreibt. Also das ist Realität. Ne? Insofern muss man sagen, es gibt die große Art, wie das Handy über uns Daten sammelt und bereithält, und es gibt die kleine Art.
Eigentlich wurden ursprünglich diese Lokalisierungsdaten ja für Werbung eingesetzt und gar nicht, um natürlich Kriminalfälle zu lesen. Und da haben Sie auch beschrieben in Ihrem Buch, wie sich das gewandelt hat, dass man früher diese Lokalisierungsdaten anders eingesetzt hat und sich das durch die Apps die Wertigkeit der Daten erhöht hat, zum Beispiel durch Pokémon Go, die dann plötzlich feststellen konnten, auf welcher Brücke oder an welcher Ecke sich die User befinden. Befinden sich jetzt vor einem Pizzaladen oder vor einem Café? Vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen, wie diese Lokalisierungsdaten da eine Rolle spielen.
Ja, auch hier wieder die erste Verwendung ist immer eine Werbung. Also das plakative Beispiel, das ja das schon in den späten 90er Jahren erzählt wurde, weil ja auch das Mobilfunknetz lokalisiert und lokalisieren muss. Sonst wüsste es ja nicht, wohin es ein Gespräch verbindet. Und das wurde alles noch viel genauer dank GPS in den Smartphones und nebstbei auch WLAN unterstützen, Lokalisierung und andere Dinge dieser Art. Aber primär ist es immer noch ein Instrument, um Werbung zu verkaufen. Also Sie gehen in der Nähe von einem McDonald's vorbei und es wird Ihnen ein Sonderangebot aufs Handy geschickt. Das ist sozusagen die beliebte Fantasie der Werbebranche. Und in irgendeiner Form passiert es auch sehr viel, wenn auch vielleicht nicht so in dieser direkten Form vom Vorbeigehen und jetzt bekommt man es.
Das ist mir aber neulich tatsächlich passiert. Ich habe gegenüber von meinem Büro ist eine Sparkassenfiliale und wenn ich dort Geld abheben möchte, kriege ich immer Werbung für eine bekannte Bäckerkette und die Nachricht, die auf meinem Handy dann aufploppt, ist, jetzt ist eine gute Zeit für einen Kaffee bei sowieso. Und dann wird halt mein Angebot präsentiert und dann erst ihr Buch gelesen habe, dachte ich mir, ach, nee, das ist es also.
Das ist aber in dieser Genauigkeit, muss ich sagen, glaube ich, ist es relativ selten. Aber wenn Sie natürlich Navigation machen, dann werden Ihnen alle die Sachen angezeigt. Nicht? Also wo ist eine Autobahnstation, die Sie nutzen können und dergleichen mehr. Pokémon Go ist ein interessantes Beispiel, weil es hat es einen Schritt weitergeführt. Weil Pokémon Go dirigiert Sie. Also das eine ist, Sie gehen selbst wohin und man weiß jetzt, im abstrakten Sinn, also es ist ja nicht eine Person dahinter, die es jetzt weiß, aber das System weiß, Sie sind dort und es weiß, dass es dort einen Bäcker gibt, der möchte dann gerne einen Kaffee und einen Kuchen verkaufen. Pokémon Go hat was anders gemacht. Pokémon Go dirigiert Menschen, weil man findet ja die diversen Goodies, die Pokémon zu vergeben hat, indem man ihnen folgt. Und dann würde der Bäcker dem Pokémon Go-Spieler eine Station einrichten, wo er eben verschiedene solcher Schätze für Pokémon Go-Sammler bekommt. Und die bekommt er beim Bäcker, also geht er dorthin. Das heißt, das Gerät beginnt sie quasi zu dirigieren oder das Spiel beginnt sie zu dirigieren, wo sie denn hingehen sollten. Und das ist natürlich auch einmal ein Schritt weiter, weil wenn sie einmal dort sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich Kaffee und Kuchen nebenbei nehmen zur Stärkung größer, als wie wenn sie nur die Werbung dafür kriegen. Ne? Und ja, das ist, glaube ich, ein Thema. Und das Abfallprodukt ist die Ausforschung von Personen zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten. Das ist, wenn man so will, ein Abfallprodukt. Also ich unterstelle jetzt nicht, und jetzt muss man auch wieder aufpassen, im Verkauf von Daten dieser Art entsteht eine ganze Industrie. Also da gibt es hunderte Firmen, die tatsächlich Daten kaufen und diese Daten zusammenlegen. Und die verkaufen es aber dann für ganz andere Zwecke. Also das ist dann unter dem berühmten Wort Sicherheit. Und da wird es dann sehr, sehr problematisch. Ne?
Das ist total interessant. Also es sind eigentlich Apps, die so unscheinbar scheinen, die Spaß versprechen und uns eigentlich so manipulieren oder dirigieren, wie Sie es gesagt haben. Es gibt noch andere dieser Apps, die viel Spaß versprechen, zum Beispiel FaceApp oder TikTok. Darüber würde ich gerne noch kurz mit Ihnen sprechen. Über die FaceApp war ich sehr erstaunt. Gut, ich bin auch Datenschützerin, das heißt, ich lese den ganzen Tag darin. Aber ich war erstaunt, dass mir aufgeklärte Personen Bilder oder durch FaceApp bearbeitete Bilder geschickt haben. FaceApp ist diese App, die einen zum Beispiel jünger oder älter machen konnte. Was ist das Problem an diesem Programm, an FaceApp noch?
Naja, FaceApp sammelt ihr Gesicht ein und kann es mit Personen verbinden. Also ich glaube, ein ganz großes Geschäftsfeld, in dem wir erst seit einigen Jahren richtig drinnen sind, ist die Gesichtserkennung. Und Gesichtserkennung, die zwar jetzt immer wieder hingewiesen wird, dass sie mit Vorurteilen belegt sind. Also zum Beispiel werden Gesichter von Menschen mit farbigen Hautton schlechter erkannt und falsch zugeordnet als weiße Gesichter. Das sind Dinge, die die Entwickler selbst verändern wollen. Die wollen ja kein Vorurteil verkaufen, sondern sie wollen selber ein möglichst präzises Produkt haben. Und Gesichtserkennung beginnt mittlerweile breit verfügbar zu werden. Bekannt wurde gegen Jahresbeginn die Firma Clearview, die verkauft kommerziell Gesichtserkennung. Und jetzt auch da gibt es wohl einerseits kommerzielle Anwendungen. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Supermarkt einkaufen und die Kameras, die dort sind, können Ihr Gesicht erkennen und Sie zuordnen. Dann können die über Ihre Präferenzen und Interessen auf Facebook oder anderen Dingen Ihnen vielleicht bestimmte Dinge in diesem Supermarkt verkaufen wollen. Das geht Hand in Hand mit Digitalisierung dieser Handelskonzerne, sodass man auch in der Lage ist, dass man im Markt ihnen was anbietet. Nicht? Weil jetzt gehen sie im Wesentlichen rein und man kann allen dasselbe anbieten, aber man kann nichts individuell anbieten. Wir kommen in Systeme, wo sie individuell geführt werden und wo man ihnen individuelle Gebote macht über Display am Einkaufswagen oder sonstige Möglichkeiten. Das verbinden sie mit Gesichtserkennung, dann weiß man, die Frau Filosch ist gerade in den Markt gekommen und von ihr wissen wir, sie hat besonderes Interesse für diese oder jene Marke, also tun wir schnell mal sagen, da gibt es ein tolles Angebot. Ne? Das ist die kommerzielle Seite von Gesichtserkennung. Dann gibt es die Seite, die wir auch wiederum, wir haben es zuerst schon mal kurz gehabt, im Kapitol jetzt sehen werden, ausforschen die Personen, die wir hier auf tausenden Videos und Fotos haben. Das wird nicht so lange dauern, weil Gesichtserkennung wirklich, wirklich gut ist. Und dann natürlich gibt es die Gesichtserkennung, die noch Möglichkeit antizipieren sollen, ob sie was Schlechtes tun. Also es gibt Analysen, dass die Mimik etwas ausdrückt und dergleichen mehr. Also da ist ein großes Ding im Gang. Smartphones, und jetzt kommen wir wieder zu FaceApp zurück, spielen dabei eine große Rolle, weil sie brauchen massenhaft Material, um Gesichter zu erkennen. Also A, weil man die Systeme trainieren muss, B, weil man Zuordnungen machen muss. Nicht? Sonst ist es ein Gesicht ist zwar erkennbar, aber wer ist es jetzt? Ist es Ed Snowden oder ist es Helmut Spudig? Und FaceApp ist etwas, das spielt mit dem Gesicht und dabei werden Zuordnungen möglich und irgendwo ist es gespeichert als Gesicht. Und zwar als erkennbares Gesicht. Also das ist das, was hier stattfindet. Und TikTok hat eine ähnliche Geschichte, weil natürlich TikTok jede Menge an Material, so wie übrigens Facebook, die hier zweifelsohne die Nummer eins sind. Also die, da muss man jetzt nicht erst, also TikTok hat das nicht erfunden. Vielleicht haben wir aber ein bisschen mehr Zutrauen in, sage ich jetzt mal, europäisch-amerikanische Rechtssysteme als in chinesische Rechtssysteme, wenn es darum geht, diese Daten zu verwerten. Und TikTok ist natürlich eine riesige Maschine, die jede Menge an Bildmaterial sammelt, dass dessen Verwertung sich die Kenntnis, also wir haben keine Kenntnis darüber, wie das potenziell verwertet wird.
Werden Daten aus verschiedenen Quellen also zusammengeführt, nicht wahr? Von Facebook, von den Bildern, die ich selber hochgeladen habe, die dann plötzlich ausgewertet werden und dadurch können meine Präferenzen dann daraus herausgelesen werden. Also könnte es durchaus sein, dass die Personen, die diesen Sturm aufs Kapitol kürzlich vorgenommen haben, dass sie durch ihre eigenen Facebook-Fotos wahrscheinlich sich selbst überführt haben, also mit ihrer Hilfe zumindest.
Also die sind, und das ist wieder, jetzt muss man sagen, in dem Zusammenhang ist das eine gute und sinnvolle Anwendung. Die haben sich erstens einmal selbst dargestellt. Also sprich, das ist ja unglaublich, wie die Leute in so einer Situation Selfies machen. Man stellt sich vor, es ist ein Putsch und man macht das Selfie, aber es ist jetzt nicht neu. Also das ist auch von früheren Situationen bekannt und natürlich Revolutionäre haben sich immer auch fotografiert, also das in dieser Art jetzt heute neu. Zweitens sind sie in ein Gebäude gelaufen, das vermutlich die dichteste Kameraüberwachung oder eines der dichtesten Kameranetze in dieser Stadt hat. Das ist das Nächste. Und dann muss man immer dazu sagen, sie liefern selbst die Selfies und sie haben sie auch früher geliefert. Und Gesichtserkennung geht sehr weit, weil sie kann auch beginnen, Kontexte zu erkennen. Also sie sehen zwar nur mehr einen Teil des Gesichts, aber sie sehen andere Aspekte. Und aufgrund des Kontexts wird es immer mehr möglich, auch Zuordnungen vorzunehmen, wo das Gesicht selbst nicht so klar ist. Also da ist in demokratischer Hinsicht ist das echt Teufelszeug. Und es wird sehr wenig darüber gesprochen. Es hat ja übrigens die EU selbst in den 90er und 2000er Jahre ein großes Projekt gehabt, das sehr geheim gehalten wurde, INDECT, wo hier auch viel geforscht wurde. Also die EU müsste hier auch mal sauber werden und sagen, in welchen Bereichen forscht sie. Das ist die eine Seite, über die wenig gesprochen wird. Die andere Seite heißt aber, vielleicht ist es jetzt Zeit, dass wir zur Gesichtserkennung Moratorien haben, damit man mal nachdenken kann, ob man das der Polizei erlaubt, ob das sinnvoll ist, ob es da eine Kontrolle gibt und so weiter.
Was geben wir den Zuhörerinnen und Zuhörern als Letztes auf den Weg? Sollten wir alle unsere Handys schnellstens wegwerfen oder uns wieder ein Nokia 3310 zulegen? Was können wir jetzt machen?
Nein, also das ist aufgezeigt, was man sozusagen in Summe für Dinge entstehen kann. Ich glaube, es gibt einfache Dinge. Die Leute, die tatsächlich Sorge haben müssen um ihre Sicherheit, die wissen das und die werden daher im Prinzip auf solche Geräte zurückgreifen oder sonst auch alles tun, damit man am Gerät das nicht aktiviert, obwohl das ist schwierig. Als normaler Benutzer würde ich ein paar Dinge meinen. Also vielleicht auch den Sperrcode ab und zu wechseln, nicht das Geburtsdatum. Wir kennen alle die Scherze, wo jeder im Krimi lacht, aber dann ist es dann so, das Geburtsdatum und 1, 2, 3, 4 ist noch immer das Häufigste. Kein Witz für die Tatort-Serie, sondern es ist tatsächlich so. Das Zweite ist, dass man in den Einstellungen regelmäßig schaut, welche App zum Beispiel kann auf unsere Standortdaten zugreifen. Dass man das wirklich begrenzt auf Apps, denen man halbwegs vertraut, dass man die Möglichkeiten nutzt, die Anbieter wie Google haben, dass man seine Daten anschaut. Also man kann nur sagen, das ist jetzt etwas, was man dann am Computer macht. Aber Google, wenn sie dort ein Konto haben, gibt ihnen die Möglichkeit, dass sie hineinschauen, dass sie dieses Konto mit bestimmten Parametern versehen, wie lange, wenn überhaupt, bestimmte Dinge gespeichert werden. Das muss man aktiv nutzen. Also das sind diese Dinge, die man selbst tun kann. Dass man auch zum Beispiel Nachrichten, Mails etc. einen zivilen Ton hat und schlichtwegs sich bewusst ist, mit welchen Geheimnissen persönlicher Art man handelt. Also da reden wir nicht in der Regel nicht von irgendwelchen Staatsgeheimnissen, sondern wie man über eine Person denkt und anderes. Ich glaube, Zivilität schützt unter anderem deswegen, weil wenn es halt dann versehentlich mal an den falschen Adressaten geht, das ist, glaube ich, jedem mal passiert, dann hat man halt keine Bösartigkeiten geschrieben. Also das sind Verhaltensdinge. Und im Übrigen aber brauchen wir, und das ist, glaube ich, das Wichtige, weil wir hier als Einzelne nichts mehr erreichen können, wir brauchen wirklich eine gute Regulierung und das wird nicht leicht sein. Also ich erinnere jetzt nur, dass die Cookie-Verordnung der EU uns wahrscheinlich eher dazu entzieht, dass wir dauernd zustimmen, weil es so mühsam ist. Ne?
Das sehe ich auch so.
Probieren gar nicht mehr aus. Also manche bieten ja Zustimmen oder Ablehnen an. Meine Erfahrung ist, wenn man auf Ablehnung klickt, passiert auch nichts. Also keine Ahnung, ob das trotzdem ist. Aber wir brauchen da wirklich gute Lösungen. Und im Zusammenhang mit dem Datenhandel und der Datenerfassung würde ich sehr stark daran glauben, dass wir die Beschränkung der personalisierten Werbung als einen Hebel haben und dass wahrscheinlich überhaupt der Datenhandel reguliert gehört wie Waffen. Das ist was Nützliches in manchen Dingen, aber es kann was Gefährliches sein in anderen Dingen. Und da, glaube ich, haben wir dringenden Handlungsbedarf auf einer politischen Ebene.
Ich danke Ihnen herzlich für das sehr charmante Gespräch. Vielen Dank.
Danke Ihnen und danke auch für die Empfehlung.
Daraus konnte man auf jeden Fall einiges mitnehmen. Mehr dazu findet ihr in seinem Buch.
Ja, bitte kauft euch dieses Buch. Ich fand das so spannend. Ich habe das sogar an einem Abend verschlungen. Wir verlinken euch das Buch auch in den Shownotes.
Wir hoffen, die Folge war spannend und hat euch ein bisschen geholfen.
Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jürs. Das Cover hat Elen Baum gestaltet. Beraten wurden wir von Susan Stone.
Wenn ihr Fragen zu Dasu habt, schickt uns gerne eine Mail an hallo@dasu.law oder einfach eine Twitter-Nachricht.
Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
Bis dann.